Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ich dich rufe, dann komm. Kein Kind von uns ist ohne diesen Satz groß geworden. Und die meisten erinnern sich noch gut, wie oft sie diese Aufforderung leicht genervt aus dem Mund ihrer Eltern gehört haben. Wenn ich den rufe, dann komm. Ein Ruf, der Hinhören, Antwort und vielleicht manchmal ja auch Gefolgschaft forderte. Zu Hause konnten wir, meine Geschwister und ich, die Stimme immer sofort identifizieren. Ob der Vater uns aus dem letzten Winkel des Gartens ins Haus rief oder meine Mutter aus dem Kinderzimmer an den Küchentisch, sofort war uns klar, wer da rief. Oft freundlich und zugewandt. Komm. Aber manchmal auch harsch und streng, wenn der Vater auf der Leiter die Dachrinne vom Laub leerte und wir mit dem Eimer langsam, sehr, sehr langsam vom Kompost wieder zum Haus kamen, dann hieß es, nun komm endlich. In welchem Klang, in welcher Tonlage, welcher Melodie Gott wohl gerufen hat? Wir wissen es nicht. Vayikra Adonai el Shmuel, Vayomer Hineni. Gott rief Samuel und er sagte, hier bin ich. Im Hebräischen ist es immer das gleiche Wort. Viele, viele hundert Male kommt gerade das Rufen Gottes vor, wie das geklungen hat. Wir haben es gehört, dieser Ruf geschah in schwierigen Zeiten. Denn der Abschnitt beginnt mit dem Vers, zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrenwort selten und es gab kaum Offenbarung. Man war nicht mehr gewohnt, Gott zu hören. Ist das anders bei uns? Schnell bin ich bei den sinkenden Mitgliedschaftszahlen der Kirche, den großen Problemen im Nachwuchs mit Theologinnen und insgesamt der abnehmenden Bedeutung der abnehmenden Relevanz von Kirche im öffentlichen Raum. Wer hört Gott noch? Sind wir taub geworden für seinen Ruf? Die zwei Samuel-Bücher, aus denen dieser Passus entnommen worden ist, den wir gerade aus der hebräischen Bibel gehört haben, folgen kurz hinter der Tora, den ersten fünf Büchern Mose. Und sie sind in einer besonderen Form erzählt. Es gibt im Judentum zwei große Wege, um sich mit der Geschichte Gottes mit seinem Volk auseinanderzusetzen. Das eine sind die Weisungen, die Gebote. Wir lesen sie im Buch Levitikus, wir kennen sie von den 10 Geboten, dem Dekalog. Aber ein Großteil der Überlieferung Gottes mit seinem Volk Israel lesen wir in wunderbaren, großartigen Erzählungen. Es sind Legenden, es sind Anekdoten, es sind Geschichten, die Agada. Die zeigen in ganz anschaulicher Art und Weise, wie wir es gehört haben, wie Menschen Gott erfahren. Und die Legenden führen uns in Welten, übrigens so wie gute Literatur, die für einige Augenblicke dann unsere eigenen werden. Und manchmal öffnen sie ein Fenster zu uns selbst. Das Buch Samuel beschreibt, wie Gott dabei hilft, das Volk Israel durch Richter, Propheten und Könige zu leiten. Gott liebt sein Volk. Und manchmal verzweifelt er an ihm. Wir lesen dramatische, kriegerische Szenen von Niederlage, von Sieg, von hochmütigen Menschen, von ihrer Falschheit, ihrer Neugier, ihrer Liebe. Das alles ist sozusagen das Setting der Story, aus dem wir jetzt diesen Abschnitt gehört haben vom Beginn. Ein Prophet Samuel, der dem Volk Israel einen König verschaffen muss. In den Legenden der Juden, die Louis Ginsberg in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zusammengestellt hat und aufgeschrieben, ein wunderbares Buch, finden sich auch Erzählungen über Samuel. Da lesen wir, er sei eine Frühgeburt gewesen. Und auch deshalb hat seine Mutter Hanna sich besonders intensiv um diesen Jungen, ihren Sohn, gekümmert. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sie sich so sehr darum gekümmert hat. Denn vor seiner Geburt erscholl eine Stimme vom Himmel, die rief: In Kürze werde ein großer Mann geboren und sein Name sei Samuel. Das führte dazu, dass innerhalb kürzester Zeit alle Knaben, die geboren wurden, natürlich Samuel genannt wurden. Und als sie heranwuchsen, unterhielten sich ihre Mütter, um rauszubekommen, wer es denn nun sei. Ich stelle mir bei dieser Szene übrigens aus den Legenden der Juden von Ginsberg, immer einen Berliner Spielplatz vor, mit vielen vergnüglich spielenden Kindern unter den aufmerksamen und vor allen Dingen vergleichenden Augen ihrer Väter und Mütter, die sich vorstellen, welche großartige Zukunft ihre Nachkommen einmal haben werden. Denn schließlich sehe ja jedermann schon jetzt, dass ihr Kind besonders charmant, begabt und klug sei. Bei Samuel zeigte sich diese Wahrheit durch einen zufälligen Besuch im Tempel. Da, so wird erzählt in der Legende, erinnerte er sich an ein altes Opfergesetz und jedem war klar, dieser Mann, dieses Kind wird der Mann, von dem Gott gesprochen hat. Übrigens gestehe ich, als ich diese Legende gelesen habe, musste ich mich nochmal daran erinnern, dass ich jüngst gehört habe, dass im Jahr 2022 der häufigste männliche Vorname mal wieder Noah ist. Na, dachte ich, wer wird von denen wohl die nächste Arche bauen? Samuel markiert für Israel den Übergang von den Propheten und Richtern zum ersten König. Und dabei hat er übrigens, und das ist eine schöne Erinnerung an etwas, was wir vor 2 Wochen fast gesehen hätten, dafür markiert Samuel eine liturgische Ordnung, nämlich er salbt diese Könige, Shaul und David. So wie es der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, mit King Charles III gerade getan hat. Also Samuel sozusagen der Justin Welby des Orients vor 3000 Jahren. Wenn man diese Geschichte hört, diese Berufungserzählung, dann verschiebt sich diese Szene doch schnell in den Bereich psychologischer Auffälligkeiten. Sollen wir behaupten, dass Männer wie Mose, Samuel, Elia, Amos geistesgestört gewesen und Opfer von Halluzinationen waren? So beschreibt es ein jüdischer Gelehrter, Abraham Joshua Heschel, vor einigen Jahrzehnten. Hatten die alle einen Schatten? Wenn man die biblischen Berufungsgeschichten analysiert, dann müssen wir zuerst einmal gestehen, es geht doch immer um zwei. Nicht nur um den, der hört, sondern auch um den, der gesprochen hat. Natürlich geht es um Gott zuerst. Die ganze menschliche Geschichte, so wie die Bibel beschreibt, wie wir sie in der Berufung der Samuel lesen, kann in einem Satz zusammengefasst werden. Gott ist in der leidenschaftlichen Suche nach uns Menschen. Und manchmal gibt es diese life-changing moments, diese Wendungen im Leben, wo uns das sozusagen unmittelbar unter die Haut geht, dass er mich meint. Die erste Frage, die Gott stellt an uns Menschen, heißt: Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Niemanden sonst redet er an, uns zuallererst. Sind wir alle psychologisch auffällig? Gott will nicht den Standort von uns wissen, er will uns, der große, vielleicht der größte Menschenfreund, er will uns unmittelbar ins Herz sprechen. Und wenn er es ernst meint, dann macht er es gleich mehrfach, so wie bei Samuel. Abraham, Jakob, Mose, Martha, Simon, Saulus, alle fragt er mehrfach: Hörst du mich? Und alle antworten: Hier bin ich. Ich höre dich. Wo hören wir diesen Ruf? Wo hören wir den? Kennen wir solche Anrufe Gottes eigentlich in unserem Leben, in dieser Welt? In England spricht man von einem Call. Und wenn man die Homepage der Church of England aufschlägt, dann kann man dort lesen, What is God calling you to? Wo ruft dich Gott? Und dann führt sie aus, ganz egal, wer du bist und wo du bist, Gott ruft dich. So wie Jesus seine Jünger ruft, folgt mir, so ruft er dich. Er lädt dich ein. God calls all people into relationship and invites us to the center our lives on Christ. Kommt, folgt mir, glaubt an Christus. Ehrlicherweise, den meisten von uns erscheint eine solche direkte Ansprache eher ungewöhnlich. Und manchmal, als ich das von der Church of England wieder gelesen habe, habe ich gedacht, warum sind wir eigentlich so wenig mutig, das zuzulassen? Wer heute bewusst seinen christlichen Glauben lebt, das wissen wir, der gehört zu einer Minderheit. Aber ehrlich, war das jemals anders? Und in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der der Mensch die Initiative ergreift, in der der Mensch der Motor ist, in der der Mensch die Welt verändert und die Zukunft beschreibt, ja glaubt sie sogar zu schaffen, in einer solchen Welt findet sich wenig Raum, dass Gott uns anruft. Unsere Lage ist wie im Samuelbuch. Als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrenwort selten. Es gab kaum Offenbarung. Aber nicht ganz. Denn zwei Zeilen später heißt es, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Eine geistliche Beauftragung von Menschen, also der Ruf Gottes, ist vielleicht in der einen oder anderen Wendung doch häufiger, als wir denken. Sie läuft nicht vorrangig über die Auszeichnung von Prophetinnen oder so wie bei Justin Welby, nur über Könige. Man muss nicht Samuel, Mose oder Noah heißen. Sie findet statt. Jeden Tag. Jede Stunde ruft Gott Menschen. Vier kurze Beispiele. Vor wenigen Tagen habe ich einen Geschäftsführer eines evangelischen Krankenhauses, einem Mediziner und einem Betriebswirt in den Dienst eingeführt. Natürlich zusammen mit anderen in einem Gottesdienst, mit Gebet und Segen. Und der Geschäftsführer hört einen Ruf und sagt für seinen Dienst, in Treue gegenüber der Heiligen Schrift will er ihn tun. Ist das kein Ruf? Ein anderes Beispiel, in evangelischen Kirchen, all überall, ist für die, die den Religionsunterricht erteilen, eine Vocatio, ein Ruf, selbstverständlich. Darin sagen sie, dass sie diesen Unterricht auch zum Bekenntnis der Kirche, darin auch zu Gott und zur Heiligen Schrift erteilen. Und die Kirche übernimmt Verantwortung, dass sie das auch tun. Vor wenigen Tagen hat eine sehr liberale katholische Zeitung 120 Leserinnen und Leser eingeladen, man höre und staune, zu einem Berufungstag. Da waren alles vernünftige Menschen, keine mit einer besonderen psychologischen Auffälligkeit. Die wollten hören, wie Berufung bedeuten kann, die Einladung Gottes zu einem erfüllten Leben. Und ein letztes Beispiel. Als ich meinen beruflichen Dienst an den unterschiedlichsten Aufgaben wahrgenommen habe, in Hamburg, in Kiel, in Lübeck, vor einigen Jahren ja auch hier in Berlin und jetzt in Hannover. Natürlich, da haben mich Gremien, da haben mich Synoden gewählt. Aber ehrlich, für mich waren diese Menschen, die die Stimme abgegeben haben für den Dienst, den ich tue, waren diese Menschen so etwas wie Eli, der zu Samuel sagt, nicht zu mir hat er gesprochen, sondern zu dir. Nun könnte man ja den Verdacht haben, wenn jemand in kirchlichen Diensten so etwas erzählt über die Berufung, dass dahinter auch eine etwas ironisch-zynische Bemerkung eines Theologen steht. Wenn die von Berufung reden, dann meinen sie meistens die Berufung in die nächsthöhere Gehaltsstufe. Mitnichten. Wir müssen diesen Ruf Gottes von jeder Exklusivität befreien. Wir müssen ihn befreien von jeder psychopathologischen Facette oder gar vor Menschen mit Würden und Titeln. Gott sucht jeden von uns, sehnsuchtsvoll. Ein Mystiker, Johannes Tauler, hat im 14. Jahrhundert einmal geschrieben, wisst, es gibt manche Frau in der Welt, die Mann und Kind hat, und mancher Mann stellt Schuhe her, und sie sichern Gott und versuchen dadurch, sich und ihre Kinder zu ernähren. Und mancher arme Mensch im Dorf fährt Mist und gewinnt sein bisschen Brot in harter, saurer Arbeit. Und es kann wohl sein, dass diese alle 100-mal besser fahren, indem sie in schlichter Weise dem Ruf folgen. Wo hat dich Gott gerufen in deinen Gaben? Wie hören wir diesen Ruf? Natürlich, wir hören ihn durch akustische Signale. Wir hören etwas, was uns neu klingt. Martin Luther hat einmal in einer Osterpredigt 1544 über das Lied »Christ ist erstanden« gepredigt und den Satz formuliert, »Wie kräftig ist die Auferstehung, die ist mein Leben. Ob's schon nicht sehest, solltest doch sehen mit Gehör.« Der Ruf geht durch unsere Ohren ins Herz. Die wenigsten werden von einer inneren Stimme ergriffen. Die meisten aber hören etwas, das sie aufmerken lässt. Gott hören. Hören wie Mutterleib. Wie am Morgen noch in der Dunkelheit oder wie, als ich hier um 8:30 auf den Dom zuging, ich im Entree empfangen wurde und darauf hingewiesen wurde, auch von den Kollegen, die die Sicherheit und den Einlass regeln, wie wunderbar es ist, die Sperlinge singen zu hören. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Und wie oft hat uns schon das Hören der Musik, wie heute auch durch den Chor, die Tränen in die Augen schießen lassen. Wie oft erleben wir nicht Offenbarung durch Klang, Melodie, Harmonie oder die Stimme eines Menschen, der uns zutiefst liebt. Dieser Dialog zwischen Gott und uns finde ich in wunderschöner Weise einen Ausdruck im Stundenbuch von Rainer Maria Rilke. Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns, durch Zufall, denn es könnte sein, ein Rufen deines oder meines Munds, und sie bricht ein, ganz ohne Lärm und Laut, aus deinen Bildern ist sie aufgebaut. Wir sind Gerufene, folgen wir ihm, er sehnt sich nach uns. Amen.